Ich möchte euch zu Beginn der Predigt zwei Fragen stellen und ich werde ein bisschen Zeit geben, damit ihr darüber nachdenken könnt, weil die Fragen sind sehr wichtig für die Predigt. Die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Weißt du eigentlich, welche Gabe Gott dir anvertraut hat? Weißt du das? Und die zweite Frage ist: Nutzt du diese Gabe noch? Und trägt sie noch Früchte? Denkt bitte kurz darüber nach. Ich werde einfach kurz ein bisschen still sein und mir einfach ein bisschen Zeit geben. Gut. Den Text, den wir uns heute anschauen werden, der steht im 2. Timotheusbrief. Das ist das erste Kapitel. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle genau wissen, wer Timotheus denn eigentlich war. Und aus diesem Grund möchte ich, dass wir ihn uns zusammen ein bisschen genauer anschauen. Ich habe mir mal die Stellen angeschaut, in denen Timotheus vorkommt. Und die wichtigsten, damit wir einen groben Überblick bekommen, die werde ich kurz vorlesen. Allerdings nicht alle. Bevor wir anfangen, möchte ich allerdings noch kurz beten. Steh mal kurz auf dazu, bitte. Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir von dir lernen dürfen. Und Herr, ich möchte dich jetzt bitten für jeden, der da ist, dass du offene Herzen schenkst und offene Ohren, dass wir wirklich auf das hören können, was uns zu sagen hast, und bitte ich auch für mich, dass du mir hilfst und mir die richtigen Worte ins Herz legst. Herr, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, weil du es zugesagt hast. Herr, bitte segne diesen Vormittag. Amen. Der erste Vers, wo Timotheus erwähnt wird, sozusagen auch wirklich die allererste Stelle, wo das erste Mal vorkommt, ist in der zweiten Missionsreise von Paulus. Das finden wir in Apostelgeschichte 16. Ich lese die Verse 1 bis 3. Da steht: Er kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche ist. Paulus, nachdem er zu seiner zweiten Missionsreise aufbricht, begegnet in Derbe und Lystra Timotheus. Wir wissen nicht, wie Timotheus zum Glauben gekommen ist, das steht nicht da. Aber auf jeden Fall findet Paulus Gefallen an ihm und nimmt ihn mit sich. Und von diesem Zeitpunkt an ist Timotheus ein Mitarbeiter von Paulus und bekommt verschiedene Aufgaben von ihm. Ich möchte nur ein paar Dinge erwähnen und nicht vorlesen. Zum Beispiel habe ich eine Stelle gefunden, wo er zusammen mit Erastus nach Mazedonien gesendet wurde. Oder einmal ist er selbst vorausgegangen in eine andere Stadt, Paulus. Und Timotheus und Silas, die sollten nachkommen. Und er ist aber nicht nur mit ihm gereist, er hat zum Beispiel den ersten Korintherbrief überbracht, so wie es aus dem Brief herauskommt. Und hat anscheinend auch dort gelehrt in Korinth. Und er wurde auch von Paulus in verschiedene Gemeinden gesendet, zum Beispiel nach Thessaloniki, um zu sehen, wie es dort um sie steht. Ich möchte das kurz vorlesen. Es steht im 1. Thessaloniker, Kapitel 3, und dann möchte ich die Verse 2 und 6 lesen, da steht: Und sandten Timotheus, unserem Bruder, der Diener Gottes und Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und tröste in eurem Glauben. Und im Vers 6: Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie wir euch. Also er war ist nicht nur mit ihm mitgereist, sondern mit der Zeit hat Paulus ihm größere Aufgaben anvertraut. Und nicht nur das, sondern er hat auch an einigen Briefen mitgeschrieben. Zum Beispiel steht er im Briefkopf vom 2. Korintherbrief, steht Timotheus mit drin. Und im Philipperbrief, im Kolosserbrief, in beiden Thessalonicher Briefen und im Philemonbrief. In allen diesen Briefen steht Timotheus im Briefkopf, dass er mitgewirkt hat an denen. Also wir sehen, er war ein treuer Mitarbeiter von Paulus. Aber es war nicht nur so, dass er nur Mitarbeiter war, sondern wie es scheint, da er ihm immer mehr Aufgaben anvertraut hat, hat Paulus mit Timotheus Jüngerschaft ausgelebt. Und an diesen beiden sehen wir, wie Jüngerschaft wirklich gelebt wird und was für ein Segen darauf liegt. Und in unserer heutigen Zeit, da dürfen wir das auf gar keinen Fall kleinreden, das mit der Jüngerschaft. Die Jüngerschaft zwischen einem älteren, erfahrenen Gläubigen und einem jungen Gläubigen ist Gottes Wunsch. Wir sehen das, wenn wir zum Beispiel den Missionsbefehl anschauen. Da steht nicht drin, bringt die Leute dazu, dass sie an mich glauben, sondern macht sie zu Jüngern, zu Nachfolgern. Und wie geht es besser wie mit wahrer, wirklicher Jüngerschaft, indem man sich wirklich einen unerfahrenen Bruder nimmt und ihn leitet auf dem Weg. Gut, aber kommen wir jetzt, wo wir ungefähr wissen, wer der Timotheus war, kommen wir zum eigentlichen Text. Und der umfasst heute das gesamte erste Kapitel. Und wenn Paulus einen Brief schreibt, dann ist es oft so, dass er sehr viele verschiedene Themen aufgreift. Und aus dem Grund werde ich nicht jetzt komplett den Text vorlesen, sondern ich werde Stück für Stück, werden wir schauen, was Paulus geschrieben hat. Und wir werden auch sehen, dass die verschiedenen Gedanken, die Paulus aufgreift, nicht irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sondern dass sie einen Zusammenhang haben und dass er auf ein bestimmtes Ziel hinaus möchte. Lesen wir den ersten Abschnitt, 2. Timotheus, Kapitel 1, die ersten beiden Verse. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Jesus Christus, an meinen lieben Sohn Timotheus, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus beginnt seinen Brief an Timotheus eigentlich so, wie er im Grunde alle seine Briefe beginnt. Wir sehen, an wen der Brief gerichtet ist, nämlich an Timotheus, sein geliebtes Kind. Wir sehen, dass er Jesus erwähnt, die Verheißung des Lebens, und dass er ihn segnet hinterher. Und solche Briefköpfe, wisst ihr, die waren zu der Zeit gar nicht unüblich. Das sehen wir nämlich nicht nur bei Paulus, das sehen wir auch bei Petrus und auch Johannes fängt seine Briefe oft so an. Und ich möchte deswegen nicht näher darauf eingehen, wie er den Brief anfängt, sondern einfach weiterlesen. Ab Vers 3 bis 5. Da steht: Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Also wir haben ja im Vorfeld schon gesehen, dass die Beziehung von Paulus und Timotheus eine ganz besondere war. Und in den Grußworten habe ich gerade eben gelesen, Paulus hat Timotheus als seinen Sohn betrachtet. Klar, das war in geistlicher Hinsicht gemeint, weil der Vater von Timotheus, der war ja ein Grieche und anscheinend nicht gläubig. Aber trotz der Tatsache, dass es nicht sein leiblicher Sohn war, ändert das nichts an der Tatsache, dass Paulus den Timotheus wirklich geliebt hat wie einen Sohn. Und das kommt hier sehr deutlich zur Geltung. Er dankt Gott für Timotheus, wenn er in seinen Gebeten an ihn denkt, Tag und Nacht. Also Paulus betet das nicht Tag und Nacht ununterbrochen, aber wenn er betet, egal wann es ist, denkt er an Timotheus und dankt Gott für Timotheus. Aber er dankt nicht nur für Timotheus und er erinnert sich nicht nur immer an Timotheus, sondern er erinnert sich, wenn er an ihn dankt, auch an etwas anderes. Und um das geht es in dem Abschnitt. Er erinnert sich an den Glauben von Timotheus. Er sagt in Vers 5, dass er überzeugt ist, dass dieser ungeheuchelte Glaube, den seine Mutter und seine Großmutter hatte, auch in Timotheus ist. Und wir sehen also, dass dieser vorgelebte Glaube und der ungeheuchelte Glaube von Mutter und Großmutter, der zeigt Wirkung. Die Mutter und die Großmutter hatten den Glauben und der Timotheus, der war anscheinend so beeindruckt von dem Glauben, dass er sich genau diesen gleichen ungeheuchelten Glauben angeeignet hat. Und an dieser Stelle möchte ich den Müttern unter uns und den Großmüttern, den möchte ich Mut machen. Klar ist es so, dass der Vater in der Erziehung und auch im Glauben eine sehr wichtige Rolle spielt, aber der Vater, der ist oft nicht zu Hause. Der ist oft in der Arbeit, aber die Mütter, wenn es so ist, wie es in der Bibel steht, sind eigentlich immer daheim. Und wenn das Kind noch klein ist, dann kriegen die Kinder sehr, sehr, sehr viel mit von den Müttern. Sie schauen sich sehr viel ab, die Kinder. Und klar ist es trotzdem so, dass eine gläubige Mutter keine Garantie dafür ist, dass das Kind auch immer gläubig wird. Das möchte ich hier nicht sagen, aber die Chance ist natürlich sehr, sehr viel größer. Wenn eine Mutter ist, die im Alltag, wenn der Vater auch nicht da ist, dem Kind wirklich ungeheuchelten, echten Glauben vorlebt. Und es geht mir vor allem darum, dass wir in einer Zeit leben, in der antiautoritäre Erziehungsmethoden, also wir überlassen die Kinder sich selbst, dass sie immer beliebter werden und leider ganz oft auch unter Christen. Es ist immer beliebter zu sagen, ja, das Kind muss seinen Weg finden, wir dürfen dem Kind nicht vorschreiben, was es zu tun hat, und die Kinder werden dadurch geistlich und vielleicht auch gesellschaftlich so ein bisschen zu krüppeln, wenn wir das machen. Wir sehen in der Bibel, dass die Eltern die Aufgabe haben, die Kinder nach Gottes Willen zu erziehen und eben nicht sich selbst zu überlassen. Die Bibel ist voll von Versen, die zeigt, wie wichtig die Erziehung ist. Und ich möchte einen Vers aus den Sprüchen vorlesen, das steht in Sprüche 22, Vers 6. Da heißt es, erziehe den Knaben seinem Wege gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird. Christliche Erziehung, wisst ihr, die lässt sich in zwei kurzen Sätzen zusammenfassen. Erstens, rechne mit Gott in Bezug auf deine eigenen Kinder und erziehe deine Kinder für Gott. Wir dürfen unsere Kinder nicht sich selbst überlassen, sondern wir müssen sie erziehen, wie Gott es möchte. Und wir sehen im Beispiel von Timotheus, wie viel das bewirken kann, wenn da eine Mutter und eine Großmutter ist, die wirklich ungeheuchelten Glauben vorleben. Und an diesen Glauben setzt Paulus jetzt weiter an. Lesen wir mal die Verse 6 und 7. Da steht, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Also er fängt in dem Vers an, aus diesem Grund, und damit bezieht er sich auf den Vers vorher, also aus dem Grund, dass Timotheus eben diesen ungeheuchelten Glauben hat, erinnert Paulus ihn jetzt daran, seine Gnadengabe wieder anzufachen, die er bekommen hat. Und wisst ihr, wir wissen nicht, um welche Gabe es sich handelt. Wir wissen nicht, was die Gabe war, die Timotheus bekommen hat. Wir haben keine Ahnung. Vielleicht war es die gleiche wie die von Paulus, nämlich zu evangelisieren. oder es war die Gabe zu lehren, oder es war die eines Hirten, also eine Gemeinde zu führen. Es spielt aber auch eigentlich keine Rolle, was für eine Gabe Timotheus gehabt hat. Wichtig ist nur, irgendwie aus irgendeinem Grund hat er sie anscheinend vernachlässigt. Timotheus hat die Gabe nicht mehr richtig genutzt. Er hat sie schleifen lassen. Und es hilft zu verstehen, also um zu verstehen, warum er das getan hat, hilft es vielleicht, die Gemeindesituation zu verstehen. Die Christen in der Zeit, die wurden nicht wirklich gemocht, die wurden verfolgt. Paulus war wegen seiner, also in dem Moment, wo er den Brief geschrieben hat, das sehen wir später, war er im Gefängnis. Er war ein Gefangener, weil er Jesus verkündigt hat. Und ja, da ist es doch wohl eigentlich nur menschlich zu glauben, okay, jetzt wo wir verfolgt werden, wo auch Leute eingesperrt werden, da ist es doch, sollten wir uns doch eigentlich bedeckt halten. Ne? Aber Paulus sagt nein, sondern er soll diese Gabe anfachen. Er soll sich nicht um die äußeren Umstände bemühen, sondern er soll diese Gabe wieder anfachen. Vielleicht hat er sie auch schleifen lassen wegen dem Paulus. Ich meine, das war sein Mentor. Die haben Jüngerschaft zusammen gemacht und jetzt ist er im Gefängnis. Jetzt ist der Mentor von Timotheus im Gefängnis. Steht vielleicht kurz vor seiner Hinrichtung oder was auch immer, vor seiner Gerichtsverhandlung. Und sowas belastet natürlich einen jungen Mann wie Timotheus. Und da ist es kein Wunder, dass er die Gabe schleifen lässt. Doch jetzt kommt der Brief von Paulus und da steht drin, fach deine Gabe wieder an, die du bekommen hast. Und hier dürfen wir einfach für uns etwas mitnehmen. Wenn wir Jesus dienen wollen, dann haben wir eine Gabe von ihm bekommen. Ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns in dem Moment, wo er sein Leben Jesus anvertraut hat, von Gott eine Gabe bekommen hat. Irgendwas, das er besonders benutzen kann, um in seinem Reich zu dienen. Und wir dürfen uns von dieser Aussage, fache die Gnadengabe wieder an, von der dürfen wir uns ganz persönlich angesprochen fühlen. Vielleicht ist es nämlich bei uns, und bei mir ist es manchmal so, vielleicht ist es bei uns, dass die Gabe, die wir von Gott bekommen haben, einfach eingeschlafen ist. Vielleicht durch äußere Umstände, wie bei Timotheus. Doch egal, was es ist, wir werden aufgefordert, das, was Gott uns gegeben hat, dass wir das wieder neu anfachen. Und ich möchte hier auch gar nicht irgendwem vorschreiben, auf welche Art und Weise das geschehen soll. Ich weiß auch nicht, was für eine Gabe ihr bekommen habt. Das müsst ihr selber wissen. Aber ich möchte kurz eine Bibelstelle erwähnen, bei der es um etwas Ähnliches geht. Und die Bibelstelle kennen wir alle. Sie steht in, nur für eure Notizen, in Matthäus 25, ab Vers 14. Und es ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Der erste Knecht bekommt 5 Talente, der zweite bekommt 2 und der dritte bekommt 1. Die ersten beiden, die verdoppeln ihre Talente, die nutzen die Talente, was sie bekommen haben von dem Herrn und machen mehr daraus. Und der letzte, der 1 bekommt, der vergräbt es. Und wir wissen alle, wie das ausgeht. Diejenigen, die ihre Talente genutzt haben, die werden hinterher gelobt von dem Herrn. Und derjenige, der seine Gabe, sein Talent nicht benutzt hat und es versteckt hat und es vergraben hat in der Erde, der wird hinausgeworfen in die Finsternis. Vielleicht, ich meine, der Mann, dieser mit dem einen Talent, der hat gesagt, er hat sich davor gefürchtet, weil er gewusst hat, dass der Herr ein strenger Herr ist. Und er hat sich davor gefürchtet, diese Gabe zu benutzen. Vielleicht fürchten wir uns aus anderen Gründen, unsere Gabe ja zu nutzen. Vielleicht haben wir Angst, dass die Leute uns auslachen oder dass wir, ja, dass irgendwas peinlich wird oder so. Aber das ist gar nicht nötig. Wichtig ist nur, dass wir diese Gabe wirklich anfachen. Und ja, Timotheus, der hat diese Gabe wieder angefacht. Ich werde später noch einen Bibelvers vorlesen, wo steht, dass Timotheus sogar deswegen ins Gefängnis gekommen ist. Also Timotheus hat das, was der Paulus ihm gesagt hat, nämlich seine Gabe anzufachen, wirklich getan. Er hat diese Furcht davor, irgendwie eingesperrt oder verlacht oder verspottet zu werden, hat er überwunden und hat seine Gabe benutzt. Aber lesen wir erstmal weiter. Paulus baut weiter auf diesen Gedanken auf. Er sagt ab Vers 8, So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis an jenen Tag. Timotheus soll sich nicht schämen, sagt Paulus hier, weder für das Evangelium von Jesus Christus noch für Paulus selbst. Und zu dieser Zeit war es ja verboten, an Jesus zu glauben. Man wurde verfolgt, die Gemeinde, der ging es nicht so gut. Und da war es doch eigentlich nur normal und menschlich, sich von der Verkündigung fernzuhalten. Und da war es natürlich auch normal, dass man nicht sagt, ich gehöre zu Paulus, wenn der genau wegen diesem Grund ins Gefängnis geworfen wird. Sonst wird man ja selber auch ins Gefängnis geworfen, oder nicht? Wenn man sich zu dem Paulus stellt und zu ihm hält. Doch Timotheus, der soll sich weder für seinen Glauben schämen, noch soll er sich für Paulus schämen. Und den Grund, warum es nicht nötig ist, sich zu schämen, lesen wir ab Vers 9. Der Vers fängt an mit, er hat uns errettet. Und ich meine, allein das genügt doch eigentlich schon. Allein dieser kurze Satz, er hat uns gerettet von unserer Schuld. Dieser eine Satz genügt schon, um uns nicht zu schämen. Und es geht weiter, nicht aufgrund unserer Werke. Also wir können nichts dafür, dass er uns gerettet hat. Er hat uns gerettet und wir haben nichts geben können. Aufgrund seines Vorsatzes und der Gnade. Also allein aus Gnade hat Jesus uns gerettet. Und es ist nicht so, als er uns erst gerettet hat, seit er auf der Welt ist. Nein, ich meine, weder ein Abraham, nee, die Gnade, ich meine, die Gnade war schon immer da. Gnade war immer das Wichtigste. Zu keiner Zeit hat es irgendein Mensch geschafft, sich selbst zu retten. Weder ein Abraham hat es geschafft, noch ein David oder sonst irgendwer hat es geschafft, aus eigenen Anstrengungen gerecht zu werden. Doch jetzt sagt Paulus, jetzt ist etwas Neues gekommen. Denn diese Gnade, die ist geoffenbart worden. Jesus ist auf die Welt gekommen. Unser Retter Jesus Christus ist erschienen und hat dem Tod die Macht genommen. Das Ganze, was wir im Alten Testament lesen über Jesus, das ist alles erfüllt worden. Der Tod ist besiegt, wisst ihr, und er sagt, die Unvergänglichkeit, das Leben und Unvergänglichkeit hat er ans Licht gebracht. Ich meine, was ist das denn für eine Botschaft, eine bessere Botschaft? Kann es doch eigentlich gar nicht geben. Die Gnade ist in Form von Jesus erschienen und hat den Tod besiegt. Er hat uns das Leben gegeben. Für diese Botschaft gibt es gibt nichts, wofür wir uns schämen müssen. Das ist wirklich das Einzige, was im Leben wirklich wichtig ist. Alles andere wird vergehen. Das ist das Einzige, was Bestand hat. Und das haben wir schon so oft gehört, aber macht euch das mal bewusst. Jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, der ohne Jesus Christus stirbt, kommt in die Hölle. Jeder. Und das ist nicht etwas, das wir auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Dann wisst ihr, die Zeit in der Hölle ist richtig lang, dauert nämlich ewig. Und das ist es, was Paulus predigt. Jesus rettet uns. Und genau wegen dieser Gnade, wegen dem Glauben an Jesus, weil wir gerettet sind, genau deswegen ist Paulus hier im Gefängnis. Das ist der einzige Grund. Er sagt in Vers 12, aus diesem Grund erleide ich dies alles. Wegen dieser Gnade ist er im Gefängnis. Paulus hat sich nicht geschämt. Er sagt das auch im Römerbrief. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung der Menschen. Ich meine, was für ein Recht hat eigentlich ein Gläubiger zu der Zeit gehabt, sich zu schämen oder seine Gabe nicht einzusetzen, genauso wie heute? Was für ein Recht haben wir denn zu sagen, ach ja, ich habe Angst, dass der andere mich auslacht. Ich meine, wir wandern ja noch nicht einmal ins Gefängnis heute im Moment. Andere Leute schon, aber wir hier in Deutschland, wir werden nicht ins Gefängnis, wir werden höchstens ein bisschen ausgelacht und belächelt. Also was für einen Grund haben wir, uns zu schämen? Und ich möchte an der Stelle zwei Verse überspringen, ne? Denn es ist ja auch so, dass wir uns nicht nur für Jesus nicht schämen sollen, sondern auch für unsere Brüder und Schwestern, die irgendwo in anderen Ländern sind und im Gefängnis sitzen oder hingerichtet werden, weil sie an Jesus glauben. Und ich möchte kurz ab dem Vers 15 lesen. Da heißt es nämlich, sagt Paulus zu Timotheus, du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind. Unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. Der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vor dem Herrn an jenem Tag. Und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Wisst ihr, wenn ich diesen Vers 15 lese, dann weiß ich, warum Paulus genau diese Worte an Timotheus schreibt. Die Menschen in Asia, und Asia müsst ihr wissen, das war dort in der Gegend, wo Paulus seine erste Missionsreise gemacht hat, in der heutigen Türkei, die haben sich alle von Paulus abgewandt. Die wollten nichts mit diesem Paulus zu tun haben. Sie sind nicht zu ihm gestanden, zu dem, was er verkündigt hat. Und auch diese beiden, Phygellus und Hermogenes, das waren wahrscheinlich Mitarbeiter, weil sonst würde er sie wahrscheinlich nicht namentlich erwähnen. Und Paulus hat sicher auch mit Schmerzen an diese beiden gedacht. Und vielleicht ist es ja so ähnlich abgelaufen wie bei Jesus und bei Petrus, wo Petrus ihn verleugnet hat. Kennt ihr diesen Paulus? Ihr wart doch mit dem unterwegs. Nein, nein, mit dem Paulus, mit dem haben wir nichts zu tun. Die ganzen Gläubigen aus Asia haben sich von Paulus distanziert, haben gesagt, wir wollen mit diesem Mann nichts zu tun haben. Aber er zeigt nicht nur dieses Negativbeispiel, wie es gehen kann, sondern er zeigt auch Onesiphorus. Und er steht nicht nur zu Paulus, dieser Onesiphorus, sondern er geht sogar so weit, dass als er in Rom ist, dass er nach ihm sucht und ihn findet. Er hat sich seiner Ketten nicht geschämt, er sucht ihn. Er sucht ihn, wo er in seinen Ketten ist und besucht ihn anscheinend im Gefängnis, ohne darauf zu achten, was ihn selber hinterher betrifft. Und jetzt möchte ich euch fragen, wie machen wir das? Schämen wir uns für Jesus? Schämen wir für uns für unsere Brüder, die in der Gefangenschaft sind? Ich meine, wenn uns morgen jemand fragt in der Arbeit oder in der Schule, na, wie war dein Wochenende? Was hast du gemacht am Wochenende? Lassen wir dann den Gottesdienst heute weg oder nicht? Reden wir dann nur davon, dass wir am Samstagabend, und nicht am Samstagabend unbedingt, sondern am Samstagnachmittag vielleicht ins Kino gegangen sind? Vielleicht lassen wir auch Livingstones, einen Hauskreis oder Fisherman oder sonst irgendwas weg. Oder dass wir essen gegangen sind oder dass wir das Wetter genossen haben, das Schöne. Ist die Gemeinde, ist Jesus ein fester Bestandteil von dem, mit dem wir mit unseren Arbeitskollegen oder mit unseren Schulkameraden reden? Sind wir bereit, auch von unseren Brüdern und Schwestern zu erzählen, die leiden wegen ihm und in Gefangenschaft sind? Und ich meine, wie schon gesagt, unser Leben ist nicht einmal in Gefahr. In der Zeit, wo der Text spielt, war das Leben der Menschen in Gefahr, aber wir werden heute höchstens ausgelacht oder belächelt oder es wird gesagt, ja okay, du glaubst das, was du glaubst und ich das glaube, was ich glaube. Das ist ein sehr beliebter Satz heutzutage. Was anderes werden wir nicht hören. Es gibt also keinen Grund, sich zu schämen, vor allem nicht für das, was Jesus für uns getan hat, nämlich dass er uns errettet hat von unserer Schuld und von der Verdammnis. Und Timotheus hat wirklich auf das gehört, was Paulus ihm hier gesagt hat. Wir sehen das, ich möchte aus dem Hebräerbrief einen Vers lesen. Da wird Timotheus nämlich noch einmal erwähnt. In Hebräer 13, Vers 23 steht, ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Also Timotheus wurde freigelassen, das heißt, Timotheus war gefangen. Timotheus ist genau den gleichen Weg gegangen, den auch Paulus gegangen ist. Er ist ins Gefängnis gegangen. Und hier wurde er dann freigelassen. Und das heißt, wir sehen zwei Dinge hier, nämlich erstens, er hat seine Gnadengabe wieder angefacht, er hat seine Gabe genutzt, er hat Jesus gedient und er hat sich nicht geschämt, vom Evangelium zu reden. Und ich frage euch, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, unser eigenes Ansehen bei den Menschen zu bewahren und vor den Menschen gut dazustehen, oder ist es wichtiger, den Menschen vom Evangelium zu berichten, von Jesus zu erzählen, der für unsere Schuld gestorben ist, sodass auch diese Menschen gerettet werden? Und ich denke, es ist Letzteres. Und Paulus spricht jetzt noch eine letzte Sache an, und die möchte ich noch mit euch lesen. Ich habe ja zwei Verse übersprungen, nämlich die Verse 13 und 14. Da sagt Paulus: Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also Timotheus soll festhalten an das Muster der gesunden Worte. Also er soll festhalten an dem, was er von Paulus gehört hat. Und er soll nicht abweichen davon. Er soll nicht irgendwie das, was er gehört hat, verfälschen, damit er es so hindert, damit es schön ausschaut. Sondern er soll festhalten an der gesunden Lehre. Und er soll es nicht irgendwie tun, sondern er soll es tun im Glauben und in der Liebe. Und Glaube bedeutet hier nicht nur, an Gott zu glauben und Gott zu vertrauen, das heißt auch, abhängig von ihm zu sein. Und Liebe bedeutet nicht nur die Liebe zu Gott, sondern auch Liebe zu den Menschen. Wisst ihr, wenn wir mit anderen Menschen reden, dann müssen wir das auch immer im Glauben daran tun, dass Jesus wirklich wirken kann durch uns. Jesus kann uns gebrauchen. Schwache Menschen, die vielleicht trotz allem Angst haben, von Jesus zu erzählen, uns kann er gebrauchen. Und trotzdem dürfen wir aber auch, wenn wir von ihm erzählen, den anderen Menschen nicht, ja, sie nicht abschrecken. Wir müssen alles in Liebe tun. Wir dürfen nicht die Liebe Gottes außen vor lassen. Wir sollen es uns nicht hindrehen, wie es uns gefällt. Und wir müssen es aber auch nicht alleine tun, weil er sagt hier, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also auch wir, die wir den Heiligen Geist bekommen haben, müssen es nicht alleine machen, denn Gott ist immer bei uns. Und er wird uns stärken und er wird uns ja auch helfen, das zu tun, was wir zu tun haben. Und er wird uns auch helfen, unsere Gabe wieder neu anzufachen. Und ich möchte zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass Timotheus aus seiner Familie heraus einen großen Glauben erlangt hat. Und das darf für alle die, die Kinder haben, wirklich eine Ermutigung sein, ihnen diesen ungeheuchelten Glauben vorzuleben und seine Kinder so zu erziehen, wie Gott das möchte. Und wir haben gesehen, weil Timotheus diesen Glauben hat, soll er diese Gabe, die er bekommen hat, wieder neu anfachen. Und während er Jesus mit dieser Gabe dient, soll er zwei Dinge beachten. Erst einmal soll er sich nicht schämen wegen Jesus oder wegen den Brüdern, die im Gefängnis ist. Und es gibt keinen Grund dazu, sich zu schämen. Jesus hat uns nämlich von unserer Schuld und von der ewigen Verdammnis befreit. Und zweitens soll er festhalten an der gesunden Lehre und nicht davon abweichen. Und dabei ist Timotheus nicht alleine, denn er hat den Heiligen Geist, der ihn dazu befähigen wird. Und jetzt müssen wir uns auch einfach bewusst werden, welche Gabe haben wir von Gott bekommen? Wie können wir sie von Gott einsetzen? Und wir dürfen wissen, wenn wir das tun wollen, dann wird der Geist Gottes uns dabei helfen, dass diese Gabe wirklich Früchte trägt und nicht vergebens ist. Amen.